Weil wir dich lieben. Mit dieser selbstironisch-schnoddrigen Markenkampagne haben die Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, in den letzten Jahren etwas schier Unmögliches geschafft. Sie sind der wahrscheinlich einzige deutsche Nahverkehrsbetrieb, der eine gewisse Coolness erlangt hat. Fast 1 Milliarde Fahrgäste fahren Jahr für Jahr auf die Berliner ab. Rund 16.000 Mitarbeitende halten diesen Riesenladen in Bewegung. Jetzt aber steht Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen vor einem grundlegenden Umbau. Die Marke muss deutlich diverser, professioneller und zugleich ernsthafter werden, wenn sie in den nächsten Jahren die Hauptstadt mit umbauen und ausreichend Mitarbeitende gewinnen will. Das gefällt nicht allen bei der BVG. Mit Maya Weigold, der Kommunikationschefin des Unternehmens, klappern wir im Gespräch die Station ihres Markenumbaus ab. Wie wird man zur Love Brand und viel wichtiger, wie bleibt man es? Was passiert, wenn die Realität nicht ganz so cool ist, wie die Marke suggeriert? Und wie baut man eine Stadt nachhaltig um, die gerade einen erklärten Autofan zu ihrem Bürgermeister gewählt hat? In den Sustainable Brand Stories geht es also mal wieder zur oder besser um die Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns doch bitte eine Bewertung da. Wenn nicht, dann auch. Denn jede Bewertung hilft uns, sicht- und damit hörbarer zu werden. Schönen Dank und jetzt direkt ins Gespräch mit Maya Weigold von der BVG.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Maya, dein Unternehmen hat ja etwas geschafft, von dem viele öffentliche Verkehrsbetriebe und speziell die KollegInnen von der Deutschen Bahn nur träumen können. Nämlich, ihr seid so eine Art Love Brand geworden. Also ein Nahverkehrsbetrieb als Love Brand, das klingt so unschaffbar wie Kai Wegner als Kultfigur. Natürlich fragt man sich natürlich, wie kann so etwas geschehen?
Ja, mit Mut. Das war vor meiner Zeit. Deswegen kann ich das nur ein bisschen von außen mit bewerten, weil ich ja schon sehr lange in der Verkehrsbranche bin. Wie du ja gerade auch gesagt hast, ist was passiert, was es so in dieser Branche auch noch gar nie gab. Ich glaube, es war einfach Mut. Es war Mut von Handelnden und Entscheidern, mal was zu wagen, mal was auszuprobieren, gerade in einer Stadt wie Berlin, die einfach speziell und besonders ist. Was in Berlin funktioniert, muss nirgendwo anders funktionieren, aber es funktioniert eben gut in Berlin. Und das war damals vor, ja, es ist über 8 Jahre her, eben auch mit dem Start der Kampagne, weil wir dich lieben.
Die ging ja, du sagst Mut, würde ich gleich gerne noch von dir wissen, wo genau du den Mut siehst, aber tatsächlich ging das ja alles andere als gut los. Ich las, dass halt die BerlinerInnen aufgefordert wurden, mit dem Hashtag, weil wir dich lieben, mal zu schreiben von ihren Erlebnissen im Bus und Bahn. Das haben die Leute auch gemacht. Markenverspätung, Dreck ging in den Bahn, unfreundliche Fahrer an und der damalige Marketingchef sagte, wir hatten zwar Kritik erwartet, aber dass es so schlimm kommen würde, damit haben wir nicht gerechnet. Eigentlich also erstmal ging es nach hinten los, oder?
Ja, genau. Das war auch das, was wirklich das Mutige war, da nicht zu sagen, ach oje, fail, wir stecken das ein, Kopf runter und weg, sondern einfach damit umzugehen. Ne? Also da kam dann diese Kritik und das ist ja etwas, was wir alle kennen aus unserem persönlichen Erleben, ich aus der Branche. Grundsätzlich ist ein ÖPNV, wenn er da ist, nicht redenswert oder über den ist es nicht redenswert, aber wenn er fehlt oder wenn er nicht gut ist, wenn er schlecht ist, wenn ich meine Erlebnisse habe, dann wird eben gemeckert. Und das wurde eben in der Kampagne umgedreht. Ne? Man hat dann einfach mal mitgenommen, ja, was ist denn das Erleben der Menschen und hat damit dann ganz gekonnt gespielt. Und natürlich war das am Anfang genau dieser Mut und auch die Standfestigkeit durchzuhalten, was dann eben zurückkam. Ich glaube, heute würde man Shitstorm sagen. Damals gab es das in dem Maße, glaube ich, in dem Wording noch nicht ganz so. Aber damit dann eben auch zu spielen, das umzudrehen und zu sagen, naja, dann, wenn das ist, was ihr seid, dann geben wir euch, wenn das ist, was ihr meint, wir sind, dann geben wir euch das und drehen das um. Und man muss heute sagen, die Berliner sind ja unabhängig davon, dass sie viel meckern, mit dem ÖPNV-System unglaublich zufrieden. Wenn man sich die Untersuchungen, die Analysen anguckt, eigentlich gibt es gar nicht so viel zu meckern an unserem Angebot.
Du bist ja seit gutem Jahr bei der BVG, hast aber vorher in Berlin gearbeitet, also bist Wahlberlinerin, also auch Kundin der BVG. Wie hast du in der Zeit den Wandel der Marke wahrgenommen? Was hat sich da für dich was verändert seit 2015?
dieser Wandel und dieser Hype, der dann plötzlich entstanden ist, natürlich habe ich auch in meinen Funktionen hier auf sämtlichen Kommunikationskongressen und Blicke hinter die Kulissen mir das angeguckt, was die Kollegen hier in Berlin geschafft haben, bei der BVG geschafft haben, was eben bisher, du hast es vorhin schon gesagt, Harald, völlig unmöglich schien, dass wir eine Brand haben, eine Marke haben, die ÖPNV sexy macht oder so positiv darstellt, dass es Merch gibt von einem Unternehmen, das irgendwie bundesweit vertrieben wird. Das ist ja irre.
Es gab dann, glaube ich, Adidas-Sneakers, die in dem, mit dem Logo oder in dem Muster der Sitzbezüge gestaltet waren, limitiert und mit auf der Lasche einem Fahrausweis. 500 Stück, da haben die Leute angeblich vor den Geschäften gewartet. Nun, wenn man dann mit der BVG fährt, ist es ja mitunter auch nicht so cool, ne? Und nicht alle Mitarbeitende sind auch cool, muss man sagen, ne? Wie geht ihr denn mit diesem Spread um zwischen der Markenwahrnehmung und dann der Realität, die man dann ja tagtäglich mitnimmt?
Ja, das ist genau die große Herausforderung, die wir auch in der Unternehmenskommunikation sehen. Man muss ja auch sagen, ganz kurz zur Einordnung, das Marketing und auch die Kampagne, das ist eine auf den Kunden gerichtete Kampagne, liegt also im Aufgabenbereich oder im Verantwortungsbereich des Marketings. Vertrieb und Marketing hängt da zusammen. Und wir in der Unternehmenskommunikation sehen genau diesen Spagat, weil wir ja noch andere Zielgruppen, unter anderem eben auch die internen Zielgruppen haben und wir immer schauen müssen, ja, matcht das denn? Also ist das, was wir nach draußen transportieren, auch wirklich das, was A, der Fahrgast erlebt und B, was auch vielleicht der potenzielle Bewerber erlebt, was der Multiplikator erlebt, was der Politiker erlebt, ne? Und da haben wir auch in den letzten Jahren, gerade auch nach innen und was auch Personalwerbung angeht, eine kleine Herausforderung, das zu matchen, weil auf der einen Seite spielen wir ja in der Kampagne, und das ist ja auch das, was sie groß gemacht hat und was sie so wunderbar kann, mit dieser Selbstironie. Wir lachen viel über uns selber, du hast es gesagt, genau, all diese Probleme, die es bei uns gibt, natürlich gibt es die bei uns, dass der Bus nicht pünktlich kommt, dass er mal dreckig ist, dass es in der U-Bahn voll ist, wenn es regnet, ja, diese Sachen gibt es, aber wir können da oft auch nichts für, vor allem nicht die Mitarbeitenden, die dann vor Ort sind, der Bus kommt zu spät, weil die Straßen zugeparkt sind, weil die Ampelschaltung schlecht ist, ne? Und dieses Spannungsverhältnis, nach draußen gehen wir lustig damit um, der Mitarbeitende empfindet es aber ganz anders, ne? Der ist eigentlich gar nicht der krummelige Mitarbeitende, der dann irgendwie einen blöden, flotten Spruch hat, sondern der hat eigentlich den Anspruch, seinen Job zu machen und pünktlich die Menschen an ihr Ziel zu bringen. Und das ist eine Herausforderung, die wir gerade so ein bisschen versuchen abzufangen, weil gerade, ja, das ist jetzt die große Kunst. Wir schauen uns einfach das gesamte Markenverständnis nochmal an, ne? Wir haben unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Ausprägungen und unterschiedlichen Bedürfnissen. Wir haben auch ein Bild der BVG, das sich meiner Meinung nach ganz stark gewandelt hat, ne? Von diesem selbstironischen, wir sind halt die, wenn wir kommen, kommen wir und dann bringen wir euch auch irgendwie ans Ziel. Was die Kampagne ja wahnsinnig charmant und witzig macht, hat sich ein bisschen hingewandelt, jetzt auch vor allem im letzten Jahr in, wir sind wirklich die Lösung von ganz, ganz vielen Dingen, von ganz, ganz vielen Problemen. Wir sind ein Unternehmen, das der Stadt Berlin einfach einen solchen Wert geben kann und geben müsste und auch geben tut, den wir viel deutlicher darstellen müssen noch, ne? Wir sind nicht mehr nur das krummelige, selbstironische Unternehmen, sondern, wie gesagt, in der Diskussion rund um Klimathemen, Verkehrsthemen, Stadtentwicklungsthemen sind wir eben auch eine Expertise, die wir noch viel stärker herausarbeiten müssen.
Dazu würde ich tatsächlich gerne mehr von dir erfahren. Eine letzte Frage noch zu der Markenkampagne. Du hast vorher mehrere lang für die Deutsche Bahn gesprochen. Eine Marke, die ebenfalls für ein zweifellos nachhaltiges Angebot steht, aber bei weitem nicht schafft, sich so zu verkaufen wie die BVG. Ohne deinen ehemaligen Arbeitgeber zu bashen, was macht die DB falsch und die BVG besser?
Das ist ja die Frage, also mit was positionieren wir uns, ne? Die BVG hat sich mit diesem Weil wir dich lieben Image oder mit dieser Kampagne positioniert, mit diesem selbstironischen. Dafür ist vielleicht auch ein Laden wie die Deutsche Bahn auch allein in ihrer Größe gar nicht so greifbar, ne? Es ist so viel Unterschiede. Und die Deutsche Bahn macht, glaube ich, sehr, sehr viel gut, was das Thema Nachhaltigkeit und grüne Kommunikation angeht. Ne? Da schaue ich tatsächlich immer so ein bisschen auf die alten KollegInnen, die da ganz starke Sachen machen. Das ist einfach nur bisher nicht so sexy wie dieses witzige Selbstironische. Aber auch da gibt es, glaube ich, Lösungen, das ein bisschen besser zusammenzubringen oder vielleicht auch uns bei der Deutschen Bahn das ein oder andere abzugucken, so wie die das ja auch bei uns machen. Ne? Die Kolleginnen der Deutschen Bahn arbeiten jetzt ja auch eng mit Agenturen zum Beispiel zusammen, mit denen wir schon lange arbeiten.
Habt ihr damals ein bisschen immer neidisch auf die BVG geguckt, als du noch bei der Deutschen Bahn warst?
Irgendwie? Na klar, natürlich. Nicht nur als ich bei der Deutschen Bahn war, sondern auch als ich bei der Hochbahn war, also in Hamburg. Natürlich, das ist was, da ist was passiert, was wir in der Branche, in der ÖPNV-Branche, muss man auch sagen, das ist ja jetzt keine Branche, die von Innovationskraft und Jugendlichkeit sprühte. Ich sage ganz bewusst sprühte, weil sich da was ändert. Und das ist jetzt dieses Momentum, wo ich auch super spannend finde, immer noch dabei zu sein, um eben auch diese Evolution, die wir in der Branche, in dem Thema ÖPNV haben, mitzuerleben und eben jetzt auch ganz aktiv noch intensiver mitzugestalten.
Ich habe den ehemaligen Bahnchef Hartmut Medon interviewt, das ist einige Jahre her, aber der hat mir erzählt, dass er nach etwa 2 bis 3 Monaten, nachdem er seinen Job als Bahnchef angetreten hat, er und seine Frau aufgehört haben, auszugehen. Sie sind nur noch abends zu Hause geblieben. Warum? Weil er sagte, egal wo du hinkamst, nach 10 Minuten bei Freunden, nach 10 Minuten beim Grillen, ging das Gespräch immer darum, dass am Bahnhof Wanne Eickel der Wasserhahn im Klo, Damenklo tropft und wieso er nichts daran machen würde. Und darauf hat er einfach keinen Bock mehr. Also man muss schon ein dickes Fell haben.
Da würde ich tatsächlich gerne was dazu sagen, weil das ist der krasse Unterschied eben zur BVG. Ging mir damals auch so, bei der Hamburger Hochbahn oder bei der Deutschen Bahn, man hat das irgendwann auch gar nicht mehr auf Partys gesagt, ne, wo man arbeitet, weil genau dann kommt das. Ne. Gestern bin ich gefahren und ach, um Gottes Willen, viel zu spät gekommen und es ist auch ganz schön teuer bei euch und bla bla bla. Ne. Und wenn man aber heute sagt, man arbeitet bei der BVG, na? Dann ist das gleich
wirklich. Mhm. Okay, cool. Ja.
Das hat diese Kampagne geschafft.
Und jetzt eine kleine Pause für unsere Rubrik Quick and Dirty. 5 ganz fixe Fragen. Was war der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Ja, das war der Moment, als ich Mama geworden bin.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Ich glaube, dass uns die Generationen, die da jetzt kommen, die nach uns kommen, einfach dazu zwingen werden, weil die haben mit ihren Zukunftsängsten und dem sensiblen Umgang dem Thema Ressourcen einfach einen anderen Ansatz und den müssen wir bedienen.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Es ist eher eine Frage, die ich stellen würde. Wie willst du, dass wir in Zukunft leben? Wie willst du, dass deine Enkel, deine Kinder in Zukunft leben?
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Ich besitze trotz keiner Überzeugung immer noch ein Auto, weil ich es für ein Hobby, das ich ausübe, immer noch brauche.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzlerin werden.
Aus voller Überzeugung das Tempolimit.
Du hast schon angedeutet, dass ihr an so einer Art Neupositionierung und Umpositionierung arbeitet. Ich habe gelernt in unserem Vorgespräch, dass es auch durchaus subtile Mittel sind, an denen ihr arbeitet. Ein Beispiel wusste ich gar nicht. Ich habe an einem neuen Markenklang gearbeitet, für den ihr 4200 Sounds aus ganz Berlin aufgenommen habt und alle Haltestellen und Stationsansagen neu einsprechen lassen habt von der Schauspielerin, Sprecherin, Synchronregisseurin Philippa Jaker, die aus der queeren Community kommt. Das klingt nach einem wahnsinnig enormen Aufwand. Warum? Welchen Unterschied macht das?
Ja, also ich bin der absoluten Meinung und ganz viele in diesem Unternehmen, Gott sei Dank auch, dass wenn wir ein einheitliches Erscheinungsbild haben in allen Dimensionen, Wiedererkennungswerte haben in allen Dimensionen, die wir da draußen als Kontaktpunkte haben und auch nach innen als Kontaktpunkte haben, dann erst können wir uns quasi zur Ruhe setzen, wenn es um das Thema Positionierung oder Marke oder Brandmanagement geht. Und da haben wir, und das würde ich in der Intensität auch sagen, für ein Unternehmen unserer Größe, in den letzten 2, 3 Jahren dauert das Projekt jetzt schon, einen wahnsinnigen Aufwand betrieben, der ein unglaubliches, also der uns unglaublich weit nach vorne gebracht hat in diesem Thema, wie hören wir uns an, parallel zu, wie sehen wir aus, wie zeigen wir uns, wie reden wir, auch das ist ja ein Thema, also alle diese Dimensionen einfach mal aufzuräumen, klar zu machen und zu strukturieren. Soundbranding, das ist dieses Riesenprojekt, ist auch ein Thema, was wir, und das ist, glaube ich, auch der Erfolg hinter diesem Projekt, was wir integrativ mit ganz, ganz vielen Menschen, Abteilungen hier im Unternehmen bei der BVG gemacht haben. Von den Ingenieuren, von den Menschen in den Bussen, von den Menschen, die Fahrgastkommunikation machen, hin zu denjenigen, auch bei mir im Team, die Teilhabe, also Inklusion mit bedenken. Also es war ein Riesenteam, wo wir einfach mal geguckt haben, wo haben wir denn Kontakt mit Ton, mit Hören, mit Musik, mit Jingles, mit auch Hinweistönen. Zum Beispiel Stationsansagen. Ein Thema. Im Service Telefonhotline, auch intern zum Beispiel, ne? Wenn ich intern irgendjemanden anrufen, kurz warten muss oder so. Genau, Ansagen hatten wir schon. Was ist mit unseren Videoclips? Jingles zu Anfang und zu Ende. Aber nicht nur die externen Videoclips, sondern auch die internen. Wir haben eine wahnsinnig aktive Mitarbeitenden-App, wo wir viel, viel, viel auf Videocontent spielen. Wie sieht das aus und wie hört sich das an? Und das haben wir jetzt vereinheitlicht mit einem großen Aufwand, aber eben auch mit durchschlagendem Erfolg, weil nach und nach jetzt wirklich überall, wo BVG draufsteht, auch sich BVG nach BVG anhört.
Das zum Beispiel ist ein Standardgong. So klingt bei der BVG der sogenannte Infogong. Achtung, so kommt eine Ansage.
S- und U-Bahnhof, Janowitzbrücke.
Das sogenannte Soundlogo klingt bei der BVG jetzt so. Und hier kommt die Brandmusik der BVG. Also das öffentliche Nahverkehr, Klima- und Umweltschutz ist ja jedem und jeder klar. Ihr stresst aber sehr den Nachhaltigkeitsfaktor Vielfalt. Ein Punkt, viele eurer Fahrgäste sind halt vielfältig, logisch in einer Millionenstadt wie Berlin sowieso. Aber mir scheint es auch vor allem um Mitarbeiter von morgen zu gehen. Ist das richtig und wen wünscht ihr euch? Wen versucht ihr zu erreichen und wie macht man das?
Genau, ein ganz großer Punkt, den wir eben in der Nachhaltigkeitswelt als eigenständige, wichtige Dimension sehen, ist eben die nachhaltige Aufstellung, die wirtschaftliche Aufstellung auch tatsächlich des Unternehmens. Und wir müssen angesichts der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt natürlich auch schauen, wo kriegen wir all die tollen Menschen her, die dafür da sind und eben Berlin helfen, dass Berlin in Bewegung bleibt. Und das ist kein Selbstläufer. Und wir sind da eben dran, neue Zielgruppen auch zu anzusprechen, zu rekrutieren.
Also Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise.
Exakt. Und auch Menschen, die jetzt vielleicht in ihrer Gruppe, in ihrer Zugehörigkeit vielleicht uns als Arbeitgeber bisher noch nicht so im Fokus hatten. Ne? Wir sind ein sehr männerlastiger Laden, muss man sagen.
Frauenquote ist bei euch overall so ungefähr?
Noch so also bei den 20%. Unser Zielwert ist 29. Das kommt immer ganz ein bisschen drauf an, wo ich schaue. Ne? Aber zur Wahrheit gehört eben auch, wir sind sehr stark betrieblich. Viele unserer Mitarbeitenden arbeiten als Fahrende, Bus, U-Bahn, Straßenbahn, in Werkstätten, ne, das ist natürlich auch ein großer Schwerpunkt, im Bereich Bau, im Bereich Technik, im Bereich Infrastruktur und das eben auch aus einer Zeit, und das ist unser großes Thema, als wir quasi mit der Wende auch zusammengelegt wurden. Ne? Es gab ja einmal den Ost- und den Westteil der BVG, und der wurde dann gemerged. Dann ist lange, lange nicht eingestellt worden, weil, ne, da war halt unternehmerische Entscheidung. Wir gucken erstmal mit den Menschen, die da sind. Und jetzt kommen wir mit dem Need, und zwar mit einem riesen Need, weil jetzt natürlich die Rentenwelle kommt. Viele Menschen dürfen nur in ihren wohlverdienten Ruhestand. Und jetzt haben wir da diese eine großen Block an Mitarbeitenden und die jungen neuen Wilden, würde ich fast sagen, denen noch ganz andere Aspekte einfach für ihr Leben, für ihr Arbeiten wichtig sind. Und das jetzt zusammenzubekommen und zu schauen, wie kriegen wir das gemerged, wie kriegen wir auch die neuen Zielgruppen, die wir ansprechen wollen. Genau, es geht auch um Menschen, die vielleicht nicht in Deutschland geboren sind, oder in Deutschland geboren sind und mit migrantischen Hintergründen, aber noch viel mehr darum, also Flexibilität, ne, flexible Arbeitszeiten. Viele der Menschen wollen zum Beispiel auch nicht mehr nur knechten, ne, und irgendwie 5 Tage die Woche, und bei uns sind es ja Schichtdienst, auch wieder so ein Thema. Also wir müssen einfach schauen, wo kriegen wir die Menschen her, die sich dann bei uns wohlfühlen und bei uns langfristig und nachhaltig bleiben. Und das ist unsere ganz große Herausforderung aktuell.
Die sprecht ja auch gezielt an mit einer Kampagne, habe ich gesehen. Jetzt, wie bei jedem Umbau, und das fand ich total spannend, knirscht es auch bei euch logischerweise. Man hat in jedem Betrieb, wenn man transformiert nachhaltig, immer die das Alte vielleicht ganz gemütlich fanden, sich da eingerichtet haben, und die Neuen, die man gewinnen will und die jungen Wilden, wie du gesagt hast. Die Süddeutsche schrieb zitierte aus Mitarbeiterforen, wo irgendein Kollegin oder Kollege schrieb: Macht doch privat, was ihr wollt, aber hört auf, andere damit zu belästigen. Das bezog sich auf die queere Community, wo sich anscheinend jemand belästigt fühlte. Wie nimmt man bei so einer Transformation jene mit, die das Alte eigentlich ganz top fanden und jetzt plötzlich, warum soll ich mich eigentlich verändern?
Ja, das ist die große Herausforderung, die wir aktuell haben. Wir haben ja in ganz, ganz vielen Ebenen gerade Transformation zu stemmen im Unternehmen. Das eine ist das Technische, also weg vom Diesel hin zu E, nur mal als ein Beispiel zu nehmen, und natürlich auf der anderen das Gesellschaftliche und eben auch das Mitarbeitenden-Thema, was da aufeinander trifft. Und natürlich sind wir mit unseren 16.000 Mitarbeitenden auch nur ein Abbild der Gesellschaft, und wir haben eben ganz, ganz viele Menschen, auch heute schon mit vielfältigen Hintergründen. Allein bei uns arbeiten Menschen aus 80 Nationen, sämtlichen Konstellationen mit unterschiedlichen, vielfältigsten Ausrichtungen. Und das jetzt zusammenzubekommen und zu erklären und Verständnis zu schaffen, dass es im beruflichen Kontext, also eigentlich sowieso nie, aber im beruflichen Kontext keinen Unterschied macht, welche sexuelle Orientierung ich habe, welches Partnerschaftsmodell ich lebe, welches Hobby ich mache. Das ist natürlich die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, nicht nur wir alle. Und wir haben, und das ist aber das Gute, eine offene Diskussion dazu. Wir haben ein sehr, sehr, sehr starkes Regenbogennetzwerk, das eben die queeren Themen bei uns im Unternehmen versucht sichtbar zu machen und das auch sehr, sehr, sehr stark tut. Wir haben ein starkes Commitment des Vorstands, dass wir auch diese Dimension der Vielfältigkeit stark ausprägen, genauso wie es das Frauennetzwerk gibt und weitere Aspekte, um die wir uns kümmern. Aber natürlich müssen wir auch in der Kommunikation, vor allem in der internen Kommunikation, damit umgehen. Und das machen wir kontinuierlich, schärfen wir das, klassisches Community Management, eben auch Verständnis dafür zu schaffen und Regeln einzuhalten, dass es, auch wenn man anderer Meinung ist, völlig in Ordnung ist, dass wir vielfältigste Menschen hier haben und dass die klare Ansage des Unternehmens und der Unternehmensleitung ist, dass das auch gewünscht und gewollt ist, dass wir bunt sind und vielfältig und dass hier keine Rolle zu spielen hat.
Also wenn ich es zusammenfassen darf, klare Ansage, was die Ausrichtung betrifft, offene Diskussion, man darf Kritik äußern, aber dann wiederum auch wiederum klare Ansage, so sind eben die Regeln und letztlich muss man damit leben.
Man muss natürlich nicht damit leben, dass es Anfeindungen gibt, ne? Und das ist genau das, was wir machen, wenn es da zu Übergriffen kommt, im wörtlichen Sinne, also im Wording oder so, auch in unserer sehr, sehr, sehr intensiv genutzten Mitarbeitendenplattform. Das ist eine Plattform, das ist natürlich das, wo wir dann aus der Kommunikation eingreifen. Das machen wir auch.
Mai, ich wollte zum Schluss zum Thema Mut zurückkommen, mit dem wir eingestiegen sind, und zur Neupositionierung oder Umpositionierung, langfristige Umpositionierung der BVG als Transformationstreiber. Zum Thema Mut wollte ich dich fragen, wo eigentlich da die Grenzen liegen. Ich sprach neulich mit Manfred Meindl hier in diesem Podcast, das ist der Marketingleiter von VD, das Autoausstatter des VD, die machen so etwas, das nennen sie Haltungskommunikation. Also obwohl sie nur in Anführungsstrichen Outdoorjacken herstellen, haben sich zur Flüchtlingskrise zum Beispiel positioniert. Und Manfred sagte mir, klar, das gab einen Shitstorm und wir haben Leute verloren, aber wir haben die richtigen verloren und wir haben die richtigen, für uns richtigen gewonnen. Krasses Beispiel bei euch oder interessantes Beispiel: auf Twitter wurde neulich ein Bild von einem Aufkleber im BVG-Stil aus einer U-Bahn gepostet, auf der das Parteikürzel AfD durchgestrichen war. Fand ich sehr lustig. Daneben war ein Sticker mit einer Bierflasche und einem Hamburger, der ebenfalls durchgestrichen war, und der Hinweis: danke, dass du den Zug sauber hältst. Dieser AfD-Sticker war wahrscheinlich von irgendwelchen Aktivisten untergebracht worden. Ihr habt ihn getweetet, kurz darauf aber später wieder gelöscht. Ist da der Mut zu weit gegangen oder hat da jemand seine Kompetenzen überschritten oder was war da passiert?
Wir sind ein öffentliches Unternehmen und das unterscheidet uns gegenüber wirtschaftlichen privaten Unternehmen. Und deswegen müssen wir, wenn wir Haltung zeigen und eine bestimmte Haltung ausdrücken wollen, das schlauer machen als andere. Und das war in dem Fall nicht ganz so schlau.
Okay. Würdest du zustimmen, was Manfred Meindl sagt, man muss halt eben manchmal auch das Kreuz durchdrücken, es aushalten, wenn man Gegenwind bekommt. Gerade das schärft eine Marke. Das war seine These. Und kann man auch sagen, ja, aber wir verlieren Kunden, das heißt, wir verlieren Geld. Das ist auch nicht so richtig super. Wie siehst du das?
Auch da würde ich wieder aufstehend auf das Thema verweisen. Ja, wir sind ein Unternehmen, das Haltung zeigt und zeigen muss, weil wir haben die Reichweite. Wir sind aber auch Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wenn ich Wodejacken nicht gut finde oder den Laden nicht gut finde, dann gehe ich zu Patagonia oder irgendwo anders hin, ne? Wobei die sich, glaube ich, sehr ähneln. Aber egal. Aber wir sind öffentliche Daseinsvorsorge. Und deswegen müssen wir einfach auch in dem Rahmen, in dem wir agieren, schauen, wo können wir was ausreizen und wo nicht. Und wenn es um Rassismus geht und wenn es ganz klar um antidemokratische Strömungen geht, dann sind wir mit dem breiten Kreuz da und sagen, das nicht, wir als Unternehmen. Aber bei anderen Dingen müssen wir es, wie gesagt, einfach schlauer machen, wie wir es vielleicht da gemacht haben. Und wir haben da ja Möglichkeiten, das zu tun. Und das ist nicht, dass wir nicht Haltung zeigen, sondern wir können es eben, und wir sind eine Anstalt öffentlichen Rechtes, von der Landesregierung quasi auch kontrolliert und geführt. Und da haben wir einfach Zwänge. Die können wir mit breiter Brust auch verteidigen und auch mal drüber gehen, aber hat eben die Grenzen an der einen oder anderen Stelle.
Ich finde es wirklich spannend, wenn man bei der BVG einsteigt, wie wir es gerade tun, kann man quasi live beobachten, wie Markenauftritt und Markenperformance mitunter schwer in Einklang zu bringen sind. Beziehungsweise, wie viel granulare Feinarbeit und Ausdauer es verlangt, eine Marke mit Leben zu füllen. Dazu gehören eine grundlegende Überarbeitung von Sounddesign und Corporate Design, eine Aufgabe, mit der übrigens Stichpunktdesign von der BVG beauftragt wurde. Aber es zählen auch interne Diskussionen und eine Kommunikationsstrategie dazu, mit der sich die BVG vom Mobilitätsdienstleister zum Transformationsbegleiter der Metropole neu positionieren will. Im Öffi-Tarifsprech würde man dazu sagen, eine echte Langstrecke. Jetzt bitte gleich wieder einsteigen, es geht weiter. Im Gespräch mit Maya Weigold. Das ist ja eine super interessante Konstellation bei euch in Berlin. Also ihr gehört dem Land Berlin und nun hat im Februar eine Partei mit dem dezidierten Versprechen die Wahl gewonnen, keine Politik gegen das Auto zu machen, wie Herr Wegner es ausgedrückt hat, und zum Beispiel die Autobahn A100 zu verlängern. Also euer Eigentümer in Anführungsstrichen, das Land Berlin, ist also dezidiert autofreundlich. Das macht die Sache irgendwie nicht einfacher, oder? Oder wird es dadurch für dich erst richtig spannend?
Also ich glaube, es steht außer Frage, dass der ÖPNV gestärkt werden muss, auch in der aktuellen Landesregierung. Natürlich muss man sich jetzt anschauen, Auto versus ÖPNV oder versus Umweltverband, wo ja auch noch Fahrrad oder Fußgänger mit reinzählen, andere Fortbewegungsmittel, die geteilte Mittel sind. Das muss man ein bisschen ausdifferenzieren. Ich bin immer der Meinung, ich kann nicht für jemanden etwas tun, ohne einem anderen was wegzunehmen. Ne? Das ist so ein bisschen das Dilemma, glaube ich, wo wir da sind. Aber klar ist auch, dass es natürlich jetzt Wege geben muss und daran arbeiten wir jetzt gemeinschaftlich, wie man eben ÖPNV trotzdem stärken kann, ohne dass man jetzt vielleicht ganz konfrontativ zu diesem Thema Auto rangeht. Das ist die Entscheidung, eine politische Entscheidung. Natürlich haben wir unsere Bedürfnisse als ÖPNV. Die setzen wir auch bestmöglichst im Interesse der Fahrgäste durch, auch im Interesse des Klimas durch, auch im Interesse der Nachhaltigkeit durch. Aber natürlich, das Geld und die Entscheidungen kommen zum Teil eben aus den dafür dann zuständigen Verwaltungen und den dafür zuständigen Häusern.
Es ist aber ja nicht nur so, dass die Regierung die Sache ein bisschen, wie soll man sagen, differenzierter sieht oder vielleicht autofreundlicher, sondern ihr habt in Berlin ja auch den Klimaentscheid, der uns alle, also kann ich für mich zumindest sagen, sehr überrascht hat, dass nämlich nicht nur nicht genügend Menschen für ehrgeizige Klimaziele gestimmt haben, sondern auch fast genauso viele Bürgerinnen dezidiert dagegen gestimmt haben. Wo man sich doch ehrlich ganz selbstkritisch die Frage stellen muss, was übersehen wir eigentlich, wenn wir Nachhaltigkeit für einen No-Brainer halten? Wen nehmen wir das mit oder auf welchem Auge sind wir eigentlich blind?
Ich glaube, das ist ein bisschen auch das Thema der Kommunikation. Was ist Nachhaltigkeit und geht es darum, um die Weltverbesserer, die eben die Currywurst verbieten wollen und morgen alle Autos abschaffen wollen? Das ist also ein bisschen das Bild, was sich auch konsequent irgendwie festzusetzen scheint, auch in der bundesweiten Diskussion. Und deswegen glaube ich, und das ist auch der Ansatz, den wir bei der BVG jetzt in der Kommunikation fahren wollen, wir müssen nicht auf diese einzelnen Elemente und auf die Dramatik und auf dieses schlimme Utopistische, was da kommt, ne? Also die Welt brennt und alles gehen, sondern wir müssen uns fragen und wir müssen auch die Menschen dazu bringen, sich zu fragen, wie wollen wir denn leben? Und vor allem, wie wollen unsere Enkel und Urenkel leben? Wie möchtest du, dass deine Urenkel leben? Und dann kommt man sehr, sehr, sehr schnell auf das Thema Verkehr insgesamt, auf das Thema Mobilität, auf das Thema Stadtgestaltung. Und dann kommt man sehr, sehr, sehr schnell auf den Wert und auf die Lösungsfähigkeit, den der ÖPNV und damit auch ein Verkehrsunternehmen, wie wir es sind, bieten kann. Und ich glaube, das ist der Dreh, den wir als Branche, den wir insgesamt in diesem ganzen Thema Klimakommunikation, Nachhaltigkeitskommunikation und in diesem Diskurs noch irgendwie mehr beachten müssen. Wir können nicht immer nur mit den brennenden Wäldern kommen, weil die es verstanden haben, haben es verstanden. Die es nicht verstehen können, aktuell nicht fassen können, vielleicht nicht so weit denken können, die nur diese Angstmacherei sehen, die kriegen wir eben nicht mit diesen Bildern. Die kriegen wir, glaube ich, über die Frage, ist es wirklich das, was du willst für deine Kinder?
Und die wollt ihr in Zukunft vermehrt stellen, habe ich verstanden. Also BVG ist nicht mehr nur derjenige oder diejenige, die mit ihren gelben Triebwagen irgendwo hinrütteln, sondern die tatsächlich, mit denen ich diskutiere, die mit uns diskutieren, wie wir in Berlin in, keine Ahnung, 2050 leben wollen. Ist das euer Ziel sozusagen?
Ja, exakt. Das ist das, was wir mit der Kommunikation, auch mit der Neuaufstellung, mit der Neuausrichtung der Unternehmenskommunikation erreichen wollen, weil hier sind sie, hier in diesem Team Gelb, sind die ExpertInnen, die diese großen Probleme mit lösen können. Wenn wir uns anschauen, wie wollen wir leben, wie soll eine Stadt, wie soll eine Metropole aussehen wie Berlin, dann müssen wir uns auch überlegen, wo findet Bewegung statt, wo findet geteilte Bewegung statt, wo findet vielleicht auch einfach mal eine Verschiebung von lieber leben, lieber im grünen Leben, lieber im schönen Leben, anstatt eben auf Autokolonnen zu setzen. dann sind wir eben diejenigen, die da mit Lösungen kommen können, auch langfristigen Lösungen. Hätten wir vor 100 Jahren keine mutigen, jetzt sind wir wieder beim Mut, keine mutigen Menschen gehabt, die gesagt haben, hey, wir bauen jetzt einfach eine U-Bahn, wir versuchen das. Wo wäre Berlin heute? Und wenn wir heute nicht die mutigen Menschen ansprechen und für unsere Sache motivieren können und begeistern können, jetzt auch zu überlegen, na ja, aber wir sind jetzt also auch noch in dem Zustand, wo wir vor 100 Jahren waren mit dem System, mit dem ÖPNV-System, nicht ganz, aber überspitzt gesagt, wollen wir jetzt nicht gucken, wie wir für die nächsten 100 Jahre uns vorbereiten und die Weichen stellen und die Sachen anschieben, damit eben nachher auch die Menschen in 100 Jahren zurückgucken, Alter, waren die mutig, Gott sei Dank haben die das gemacht, deswegen leben wir jetzt in einer guten Stadt.
Wie schafft die Marke BVG das, die aktuell jetzt so die coole Nahverkehrsmarke ist? Wie schafft es sie als ernstzunehmender Gesprächspartner, Nachhaltigkeitstreiber, Transformationsagent wahrgenommen zu werden? Das ist ja ein verdammt dickes Brett, das ihr euch da vorgenommen habt. Wie wollt ihr das durchbohren?
Also das geht natürlich auf keinen Fall von heute auf morgen, weil wir auch in dieser Konstellation, ich sprach gerade davon, es gibt natürlich auch in einer Stadt wie Berlin, auch in Verwaltungen Menschen, die sich damit natürlich auch beschäftigen. Aber wir können natürlich diese Sichtbarkeit, die wir haben, genau dafür nutzen, dass wir nicht mehr nur die sind, die auf Kongressen, Events, Diskussionsrunden darüber sprechen, wie cool unsere Marke ist, weil wir dich lieben. Ja? Das ist das Erste, worüber wir mal sprechen, sondern darüber langsam auch unsere ExpertInnen, und es gibt so viele in dem Unternehmen, die sich über diese Fragen zukunftsfähige Verkehre, geteilte Mobilität, autonomes, automatisiertes Fahren, Neubau von neuen Strecken, seien das Tram- oder U-Bahn-Strecken, die sich mit nachhaltigem Bauen auseinandersetzen, die mit Cradle-to-Cradle sich auseinandersetzen. Diese Menschen müssen wir jetzt in den Fokus rücken, und das können wir mit den Instrumenten guter Unternehmenskommunikation, mit Platzieren, medialer Aufmerksamkeit und eben auch versuchen, nach intern das zu transportieren, dass wir eben jetzt diese starke Marke nutzen, zu schauen, wie können wir die auch jetzt für etwas Sinnhaftes, in die Zukunftsorientiertes nutzen.
Und dann Schritt zwei wäre dann die Experte nach draußen in, keine Ahnung, Veranstaltungen, keine Ahnung, ins Lokalfernsehen und so weiter. Das steht mir aber so die Kontur der Marke zu schärfen. Ist das die Idee oder?
Exakt. Also wir müssen sichtbarer werden und wir müssen mehr in die Diskussion gehen. Wir müssen uns nicht verstecken mit dem, was wir tagtäglich tun, aber auch nicht verstecken mit den Ideen, die wir haben. Wir müssen auf die Podien, auf die Diskussionsplattform, wir müssen in die auch in die Öffentlichkeit gehen, zu Multiplikatoren gehen und darüber sprechen, was der Wert sein kann, jetzt diese Sachen anzugehen und die BVG eben als Lösung zu sehen. Und das machen wir genau über die Medien, das machen wir über Veranstaltungen und zwar auch außerhalb der Branche. Also ich sage immer, es nützt uns nichts, jetzt haue ich dir ein paar Branchen-Events um die Ohren, die keiner kennt, außerhalb der ÖPNV-Branche, wie der InnoTrans oder irgendwelchen Regionalkonferenzen oder der UETP-Meeting in London. Nee, wir müssen dahin gehen, wo gesellschaftspolitische, zivilgesellschaftliche Meinung formiert wird, wo wir quasi Menschen treffen, die sich schon mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, Klima und Zukunft orientieren. Und da müssen wir hin und mit diesen Menschen müssen wir sprechen, mit denen müssen wir auch Allianzen schmieden, weil der ÖPNV Teil der Lösung ist bei den Herausforderungen, die da vor uns stehen, bei der Frage, wie wollen wir denn künftig leben?
Jetzt wollen wir von deiner langjährigen Kommunikatorinnen-Erfahrung profitieren und dich fragen, was sind so die goldenen Regeln in Sachen Nachhaltigkeitskommunikation? Gibt es da etwas, was man auf jeden Fall tun sollte? Was man auf keinen Fall tun sollte, ein paar Sachen hattest du schon angesprochen, weiß ich, aber gibt es da noch was du uns mitgeben kannst?
Also ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir die Menschen nicht belehren und eher mit überzeugenden Argumenten, die animieren, die heute noch unentschlossen sind und mit nachhaltigem Handeln oder nachhaltigem Leben noch nicht viel anfangen können. Diese Dramatik aufzuzeigen, diese Panik, die bei vielen ankommt, ist zwar angebracht, weil es 5 vor 12 ist. Damit kriegen wir die, die wir aber aktuell in ihrer Welt nicht erreichen, eben nicht. Und klar, Ernsthaftigkeit ist wichtig, aber ich glaube, dass wir nicht zeigen dürfen, was ist schlimm oder wie schlimm wird es, sondern wie gut es wird, wenn wir jetzt zukunftsfokussiert uns die Frage stellen, lasst uns doch jetzt überlegen, was brauchst für morgen, was brauchst für die Menschen, die uns wichtig sind, die vielleicht nach uns auch noch hier sein werden und was sind wir denen schuldig? Und ich glaube, das ist so ein kleiner Change. Ganz viele reden schon drüber, ne? Wir dürfen diese Panik nicht mehr, in diese Panik nicht mehr verfallen. Aber wir haben es gerade eben trotzdem ganz oft, und ich ertappe mich selber dabei, dass wir nicht das Positive, was wir tun können, wenn wir nachhaltig handeln, herausstellen, sondern eher das herausstellen, was passiert, wenn wir es unterlassen, nachhaltig zu handeln in allen Dimensionen.
Spannende Zeiten vor euch, Maya. Ich freue mich darauf, das alles mitzubeobachten. Und in 100 Jahren treffen wir uns wieder und gucken, ob der Mut und der Atem ausgereicht hat. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Sehr gerne, das machen wir dann, Harald.
Sustainable Brand Stories ist Teil der Brand 1 Podcasts, dem Netzwerk unabhängiger Business Podcasts. Wir machen Wirtschaft erleb- und hörbar. Immer interessant, aus verschiedenen Perspektiven betrachtend, informativ und hilfreich. Mit dabei im Netzwerk sind zum Beispiel Subscribe Now. Hier stellt Lennart Schneider Konzepte vor, mit denen ihr Abonnenten gewinnen und glücklich machen könnt. Um digitale Geschäftsideen geht es im Podcast Digitale Optimisten mit Alexander Brotzek. In Tech und Trara, dem Podcast der Netzpiloten, werden Tech-Themen ganz einfach und ohne Vorwissen verständlich. Im Planetary-Podcast wiederum diskutieren Brand 1-Host Frank Dahlmann und Friedhof Detzner von Planet A Ventures über Wirtschaft in planetaren Grenzen. Weitere Infos findet ihr auf der Website podcast.brand1.de. Schaut oder besser, hört doch mal rein. Langweilig, das können wir versprechen, wird es hier nie.
Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.